Wann ist die Hochzeit?
Am Samstag.
Natürlich sehen Sie das bei uns im Ersten. Das finde ich toll.
Sonst?
Ja, das ZDF wollte auch übertragen. Dann haben Sie den Bericht von Rolf Seemann Eggebert gesehen. Wir lassen die Finger weg. Sorry, tut uns leid, dass wir es überhaupt gewagt haben. Aus Feierabend schaut es im Ersten. Wir übertragen, die Trauung dauert, glaube ich, 4 Minuten und wir übertragen 10 Stunden.
Von 12:30 Uhr.
Harald Schmidt und Manuel Andrack in der Harald Schmidt Show am 9. April 2005 bei der Hochzeit von Camilla Parker Bowles mit Prinz Charles. Damals hatte das ZDF vernünftigerweise auf eine Parallelausstrahlung verzichtet. Ups, was heißt vernünftigerweise? Ja, das ZDF überträgt bei der diesjährigen Traumhochzeit zwischen Kate und Prinz William zeitgleich mit der ARD am 29. April und noch mit einigen Privaten dasselbe Bild der BBC. Aber die Begründung heute, das sei das TV-Ereignis des Jahres. Nun hätte er ja die ARD verzichten können, so im paritätischen Wechsel, aber auch das ist nicht geschehen. Und die Medienpolitik, ganz genau aus Sachsen, übt Kritik an dieser Parallelausstrahlung. Dazu gleich mehr in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 23. April 2011, die diesmal ausnahmsweise als Aufzeichnung der österlichen Feiertage wegen gesendet wird. Weiter im Programm Näheres zur digitalen Content-Allianz von ARD, ZDF, VPRT und anderen Verbänden. Dann spreche ich mit dem Google-Chef von Nord- und Mitteleuropa, Philipp Schindler, über Google TV und Gesichtserkennungssoftware. Sowie am Ende blicken wir zurück auf die Ereignisse vor 25 Jahren, als in Tschernobyl in der Ukraine der Kernreaktor explodierte. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Die Vorbereitungen zur Hochzeit des Jahres laufen nicht nur beim britischen Liebespaar, wie es so heißt, auf Hochtouren, sondern auch bei den meisten Medien, verspricht doch die königliche Inszenierung millionenfacher Aufmerksamkeit. Ein Name, der in diesem Zusammenhang sehr oft zu lesen ist, ist Dr. Johannes Beermann, Staatskanzleichef in Sachsen. Sie wollen, und damit ein Hallo in den Freistaat, parallele Übertragungen bei ARD und ZDF per Staatsvertrag verhindern. Aber es scheint ja tatsächlich ein Bedürfnis zu existieren. Denn die Privaten übertragen ja auch parallel. Das scheint doch kein schlechtes Geschäft zu sein.
Kein so schlechtes Geschäft ist eine ganz andere Frage. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind nicht dazu da, Geschäfte zu machen. Denn dann wären es Privatsender und keine öffentlich-rechtlichen Sender. Sondern die öffentlich-rechtlichen Sender, egal ob die Systeme der ARD oder das ZDF, bekommen immer aus ein und derselben Tasche ihr Geld. Das ist ihre Tasche, das ist meine Tasche, das ist die Tasche ein und desselben Gebührenzahlers. Und wenn ein und derselbe Gebührenzahler zweimal für dieselbe Aufführung bezahlt oder zweimal für dasselbe Fernsehprogramm bezahlt, obwohl er nur eins sehen kann, denke ich mir, ist relativ einleuchtend, dass das unsinnig ist. Und ich bedauere zutiefst, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bis heute nicht zu der Erkenntnis gekommen sind. Das bestärkt mich nur, dass wir dort als diejenigen, die die öffentlich-rechtlichen Aufträge zu definieren haben, dringend darüber sprechen müssen. Denn zwei Programme, annähernd dieselben Bilder, verschiedene Kommentatoren und eine Doppelstrategie, was die Übertragung betrifft, das finde ich ziemlich schräg.
Da spricht auch der Leiter einer Arbeitsgruppe, die im Auftrag der Ministerpräsidenten erreichen soll, dass mit der Umstellung der Rundfunkgebühr auf ein sogenanntes Haushaltsmodell der Obolus von 1798 konstant bleiben soll. Aber ist für Sie die Argumentation der ARD-Vorsitzenden Monika Piel nicht plausibel, dass die Übertragung von Adelshochzeiten so gut wie gar nichts kostet?
ARD und ZDF bekommen das Sendesignal über die EBU von unserem Partner BBC kostenlos. So, das ist einfach nicht stimmt, dass der Gebührenzahler mit irgendwelchen Doppelstrukturen da belastet würde.
Und in der Kombination mit der zusätzlichen eigenen Berichterstattung dann absolut preiswerte Ware.
Ja, wenn es preiswerte Ware ist, dann kann man ja auch andere preiswerte Ware zu diesem Zeitpunkt dann entsprechend senden. Es ist doch kein Grund zu sagen, weil es nicht so viel kostet, machen wir es denn mal. Denn Fakt ist doch, es kostet Geld. Beide öffentlich-rechtliche Systeme übertragen parallel. Derjenige, der es bezahlt, kann nur eins sehen. Und das geht nicht.
Ich habe Ihren Protest bei den Parallelausstrahlungen zu den TV-Duellen, zu den Bundestagswahlen vermisst. Warum geht's denn da?
Auch da bin ich der Auffassung, das reicht völlig, dass es also in einem System ausgestrahlt wird. Denn es ist wichtig, dass Politik nach draußen vermittelt wird. Es ist wichtig, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie die privaten entsprechende Dinge nach draußen vermitteln. Aber ich denke, es muss auch für diejenigen, die sich nicht so für Politik interessieren und Gebühren bezahlen oder Abgaben bezahlen, muss es die Möglichkeit einer Alternative geben. Auch da halte ich es für übertrieben, dass man das auf sämtlichen Kanälen abspielt.
Dann müsste Ihnen ja eigentlich der Vorschlag von Martin Stadelmeier aus Rheinland-Pfalz, sozusagen Ihr Amtsbruder, gelegen kommen. Der fordert einen ARD-Jugendkanal und im Gegenzug die Einstellung der anderen Digitalkanäle. Also auch hier Sparmaßnahmen. Aber Sie sind dagegen.
Also die Einstellung der anderen Digitalkanäle habe ich also aus dem Vorschlag jetzt noch nicht ersehen können, sondern das, was ich wahrnehme, ist unter politischer Begleitung eine Diskussion auch innerhalb der ARD, wie man sich künftig aufstellt. Das, was wir als Politik machen, und das hat auch der Kollege Stadelmeier gesagt, das ist das, uns damit zu beschäftigen, ob das digitale Bukett, wie es die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben, ob das in der Breite und in der Höhe sein muss. Und das ist in der Tat etwas, was wir in den Staatsverträgen festgelegt haben, wo man zu Einschränkungen kommen muss. Wenn man zu diesen Einschränkungen gekommen ist, ob man sich dann darüber unterhält, wie man das Bukett dann aufstellt, wenn man also weniger Blumen hat, welche Blumen man drin ist, oder ob man eine Blume ganz austauscht, das ist wiederum eine völlig andere Frage. Und darüber gilt es dann zu diskutieren. Ich denke, das ist erstmal ein Ball, der bei der ARD liegt. Wenn Sie mich persönlich fragen, habe ich Bauchschmerzen, wenn wir versuchen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Digitalkanälen weiter zu segmentieren. Ich bin ein Fan des Vollprogramms. Und auch wenn Kika eine Erfolgsstory ist, denke ich mir, müssen wir aufpassen, dass wir über die Aufteilung von Kindern und Erwachsenen hinaus nicht weitere Aufteilungen vornehmen. Denn was hält ansonsten uns alle davon ab, demnächst ein Seniorenfernsehen zu machen, dann ein Fernsehen zu machen für die 80- bis 90-Jährigen, eins für die 70- bis 80-Jährigen. Ich denke, wir müssen schauen, dass wir die Gesellschaft auch als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zusammenhalten, dass wir dafür sorgen, dass generationenübergreifend Fernsehen gesehen wird, denn das gehört zur pädagogischen Erziehung. Und deswegen bin ich persönlich mehr auf der Seite zu sagen, lasst uns das mal genau überlegen, ob das zielführend ist. Aber es ist für mich eine Frage, wir werden am Anfang einer der politischen Diskussion stehen und noch nicht am Ende. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir darüber reden werden.
Nun ist ja die Ironie dieses Vorschlages, dass gar nicht die ARD das will. Frau Piel hat auch hier im Medienmagazin dementiert, dass man sich um einen ARD-Jugendkanal bemüht.
Nein, wir haben dazu kein Geld. Das müsste auch außerdem gesetzlich beauftragt werden. Es liegt nicht in unserer Hand zu beschließen, wir machen jetzt einen Jugendkanal. Dazu müssten wir eine gesetzliche Beauftragung haben. Aber wir haben auch kein Geld dazu.
Das ist der Vorschlag der Gremien, also der Rundfunkräte. Sie sitzen ja auch im Fernsehrat des ZDF. Warum wirken Sie da nicht auf Ihre Kollegin ein?
Weil der ZDF-Fernseher hat nur begrenzt Einfluss auf die Gremien der ARD-Rundfunkanstalten hat. Scherz beiseite, Herr Wagner. Auch das ist natürlich etwas, wo die Gremien ihre Initiativen reingeben können. Nur auch wenn die Gremien das machen, sind die Länder als die Väter und Mütter, als die Gesetzgeber des Staatsvertrages ja nicht gehindert, mal selbst das Gehirn einzuschalten und mal zu überlegen, was sie haben. Die Gremien erfüllen eine bestimmte Funktion für die Sender. Und diese Funktion kann dahin laufen, dass man sagt, das ist innerhalb der ARD und für den Sender sinnvoll, dass wir einen solchen Jugendkanal machen. So, das entbindet aber nicht uns, die wir die politische Ebene repräsentieren, von der politischen Diskussion. Und es kann ja auch sein, dass wir zu einem Ergebnis kommen, die haben recht. Denn wenn wir entsprechend das Bukett zusammenschmelzen, wenn wir das Bukett kleiner machen, dann macht es unter Umständen mehr Sinn, statt eins Festival oder Mio dann einen Jugendkanal zu machen. Das kann ja das Ende einer solchen Diskussion sein und da bin ich froh, dass die Gremien sie mitführen. Aber ich denke, man sollte jetzt vorsichtig sein, gleich zu Anfang sich so in die Kriegsgräben zu begeben, dass man nicht wieder rauskommt.
Weswegen ich auch an Sie dachte als Gremienmitglied des ZDF, dass es ja auch den Vorschlag gibt, einen gemeinsamen Jugendkanal zu machen und damit dann auch Ressourcen zu sparen. Die werden jetzt momentan nicht gespart werden beim Problem der Gebühreneinzugszentrale. Da sehen Sie auch Kritik, aber ist es nicht wirklich nötig bei der Umstellung auf die Haushaltsabgabe, dass man erstmal diesen Umstieg schnell hinter sich bringt und dass dann natürlich dann auch mehr Leute gebraucht werden vorerst?
Ja. Damit haben Sie recht, Herr Wagner. Also das ist so bei der Umstellung, vor allem deswegen, weil wir auf Datenschutzgründen jetzt ja nochmal die Zeiten komprimiert haben. Und wenn es um die Migration von über 40 Millionen Daten geht, das ist eine gewaltige Aufgabe und es erscheint mir durchaus plausibel, dass gerade für diesen Zeitpunkt die GEZ die geeignete Einrichtung dafür ist und dann, um diesen Berg abzuarbeiten, auch tatsächlich kurzfristig mehr Mitarbeiter braucht. Mir geht es um etwas anderes. Mir geht es darum, dass Verwaltung gerade in der Größenordnung um die 1000 rum immer so eine Magnetfunktion haben und sich immer wieder neue Aufgaben suchen. Und ich denke, da sind wir schon berufen, mal darüber nachzudenken, dass wenn wir durch den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag entbürokratisieren, wenn wir die Hälfte der Aufgaben der GEZ wegstreichen und wegadministrieren, weil alles viel einfacher ist, ob dann tatsächlich auf Dauer rauskommen muss, dass also nicht auch die Hälfte oder ein bisschen mehr der Mitarbeiter für die GEZ reicht, um diese Aufgaben zu erledigen. Das heißt, es geht um die Daueraufgaben, es geht nicht um die Herausforderung, vor der die GEZ steht, die sie auch sicher bewältigen wird und wo es sehr wahrscheinlich ist, dass sie für eine kurze Zeit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt.
Dann kann ich ja ganz geschickt überleiten zu meinem nächsten Gesprächspartner Jürgen Dötz vom Verband Private Rundfunk und Telemedien, der mit ARD und ZDF und einigen anderen in der letzten Woche die sogenannte Deutsche Content Allianz gegründet hat, um die Politik zu sensibilisieren für die Inhaltehersteller sozusagen. Haben Sie diese Content Allianz so wahrgenommen, dass man ihre Rechte stärken sollte?
Also ich denke, es ist sehr gut, dass es eine Einrichtung gibt, die sich in Deutschland für Netzneutralität und effektive Rechteklärungsmechanismen für das Urheberrecht einsetzt. Herr Wagner, wo ich ein bisschen ketzerisch drüber nachgedacht habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und dann ja diese veritable Runde von Menschen gesehen habe, die die Deutsche Content Allianz macht, ist mir eingefallen, dass also ein amerikanischer junger Mann, Herr Page, 1973 geboren, Herr Brin, ein Russe, auch 1973 geboren, 1998, medienpolitisch für Furore gesorgt haben, indem sie ein medienpolitisches oder ein Medienunternehmen gegründet haben. Google, das mittlerweile kaum noch einzuschätzen ist von seinem Werk. Dass Mark Zuckerberg 1984 geboren in den USA Facebook gegründet hat, was mittlerweile auf einen Wert von 50 Milliarden geschätzt wird und damit auch dabei ist, in extremem Maße Medienpolitik zu schreiben, weil Google und Facebook ja mehr expandieren und also alle diese Bereiche auf einmal okkupieren. Und was machen die Deutschen im Jahre 2011? Sie gründen einen Verein. Der einzige Fortschritt ist, dass man darüber nachdenkt im Wege des dritten Schrittes und weil man frankophil ist über die digitale Guillotine, ob man die nicht benötigt. Also Spaß beiseite. Ich halte es für wichtig, dass das passiert, aber wir müssen uns inhaltlich einem weltweiten Wettbewerb stellen. Und ob es dazu reicht, auch über alle Grenzen hinweg einen Verein zu gründen, habe ich meine Zweifel.
Das meint Dr. Johannes Beermann, er ist Chef der Sächsischen Staatskanzlei und das darf ich sicherlich sagen, Jahrgang 1960 in diesem Zusammenhang. Schönen Dank nach Dresden und frohe Ostertage.
Ich danke Ihnen, Herr Wagner, Ihnen auch frohe Ostertage.
Wir haben es zwar letzte Woche hier an dieser Stelle kurz erklärt, was die Deutsche Content Allianz ist, nämlich eine Interessengemeinschaft aus ARD, ZDF, dem Börsenverein des deutschen Buchhandels, des Bundesverbandes der Musikindustrie, der GEMA, der Allianz deutscher Produzenten und dann auch des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V., auch bekannt als VPRT. Und weil es eben so ein bisschen Unklarheit gab, was das eigentlich soll und auch ich diese Frage hatte, bin ich direkt, Sie wissen es, ich gehe gerne an die Quelle zum Verband Privater Rundfunk und Telemedien gegangen, zum Präsidenten Jürgen Dötz und habe ihn gefragt, was das eigentlich für eine Konstruktion ist.
Zunächst mal ist es eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sagen, Priorität in der Diskussion über die künftige Nutzung von Netzen, von Plattformen, von Geräten muss sein, dass wir uns alle über den Wert der Inhalte verständigen und dass es keine Regulierung geben darf, die dem Wert der Inhalte irgendwie abträglich ist. Das ist kein neuer Dachverband, das ist kein Verein, sondern es sind zunächst mal 7 Organisationen gewesen, die gesagt haben, gut, wir haben gemeinsam dieses Interesse. Wir hören uns mal zunächst auf, über die Details zu streiten. Jedes Genre, jede Branche, ihre eigene Politik. Aber gemeinsam ist uns das Ziel Priorität für die, die Inhalte schaffen. Ein Kollege hat, um das plastisch zu machen, gesagt, die einen haben die Pipeline, das sind die Netzbetreiber, aber wir sind das Öl.
Das war Dieter Gorni von der Musikindustrie?
Ja, genau. Ich ergänze ihn, um das eins deutlich zu machen, dass wir nicht ein Kampfverband sind gegen die ganze Netzpolitik, gegen Netzbetreiber. Auch das beste Öl braucht die Pipelines, um zum Kunden zu kommen. Will sagen, wir brauchen ein gegenseitiges Verständnis für den Wert des anderen. Unsere Wahrnehmung allerdings ist, dass in der Politik und von den Netzbetreibern wir als nachrangig empfunden werden, dass alles um Netze sich dreht. Wir sagen, sorry, ohne Netze ist es nichts wert, nur mit uns.
Nun gab es aber auch Kritik an Ihrem Zusammenschluss, dass dort alte konventionelle Medien, die den Anschluss an die digitale Gesellschaft nicht geschafft haben, nun versuchen, die Politik für sich zu instrumentalisieren, damit sie sozusagen ein Defizit besser aufholen können.
Ich finde, unsere Angebote gehören zu den meist nachgefragten im Internet, also in der digitalen Gesellschaft. Was wir nicht mitmachen, ist dieser Hype um Netzgemeinden, um ein Internet, das sich positioniert gegen die sogenannten Alten. Es geht immer um die Inhalte. Das ist, wie gesagt, nochmal die gemeinsame Klammer. Aber Zeitungen, Zeitschriften sind es nicht deswegen unmodern, weil sie nur auf Papier gedruckt sind. Wir sind nicht unmodern, weil wir noch über Kabel transportiert werden, weil auch in der digitalen Welt sind die Inhalte der Zeitung nachgefragt. Die Leute, die immer behaupten, die Zuschauer gehen anderen ab auf dem PC, gucken nicht mehr fern. Ja, was machen sie auf dem PC? Sie gucken sich die Serien, Spielfilme und Online-Portale der Privaten an. Also das ist doch keine Diskreditierung her. Und da wehre ich mich eben etwas gegen diese Diskussion. Wir sind die Oldies, wir sind die Holzfäller, was die Zeitung betrifft. Wir drehen wahrscheinlich noch mit irgendwelchen Handkameras oder wie auch immer, während die Zukunft heißt, YouTube ist Quatsch. Es geht um die Attraktivität der Inhalte und die einigt uns eigentlich auch mit den Bloggern. Und deswegen habe ich auch eine Einladung zum gemeinsamen Gespräch mit der neuen digitalen Gesellschaft ausgesprochen, weil auch die sind irgendwo Inhalteanbieter und auch die kämpfen um Netzneutralität. Und da haben wir eben zu diskutieren mit den Googles, mit den Facebooks und so weiter dieser Welt, die vielleicht glauben, sie könnten die Inhalte bestimmen. Und das darf eigentlich nicht sein.
Was für allgemeines Erstaunen gesorgt hat, war Ihre Zusammenarbeit mit ARD und ZDF in der Content-Allianz, weil gerade, es wurde so zumindest empfunden, der VPR, die sich stark machte, dass gerade ARD und ZDF im Internet eben nicht so stark Inhalte präsentieren kann, nämlich 7 Tage nur vorhalten zum Beispiel und auf bestimmte Sachen generell zu verzichten hat, nämlich das, was man über das Programm begleiten hinaus empfunden hat. Wie haben Sie ARD und ZDF gewinnen können, trotz dieser starken Position, dort ARD und ZDF zu beschränken?
Weil sowohl der Vorsitzende als auch der Vorsitzende ARD, Frau Piel, als auch mir klar wurde, unabhängig von dem Wettbewerb, unabhängig von der Konkurrenz untereinander, hat das Bekenntnis zum Wert der Inhalte, ob 7 Tage oder 2 Monate, ist völlig unerheblich. Der Wert der Inhalte an sich, die höhere Priorität gegenüber unseren Wettbewerbsattacken, möchte ich es mal benennen. Sicher, wir wurden bisher wahrgenommen, auch als VPRT, als Kampfverband gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn wir über die Zukunft reden, wenn wir über die Verantwortung reden, wenn wir ja über unsere Inhalte reden, das ist es doch wichtiger, denen eine Zukunft zu geben, als die Frage jetzt, ich sag's mal sehr krass, ob die Werbung so lang oder so lang ist. Darüber werden wir auch noch streiten, aber wir werden bei dem Streit immer dran denken, Frau Kollegin oder Herr Kollege, es gibt was Übergeordnetes. Lassen Sie uns deswegen zivil austragen, weil wir wissen, eigentlich eint uns etwas sehr viel Wichtigeres. Und das wird sicher auch auf die Streitkultur zwischen öffentlich-rechtlichen und privatem Rundfunk Einfluss haben. Auch wenn sich die Strategen wohl darüber einig sind und die Truppen damit noch Probleme haben.
Es gibt bisher 4 Punkte, die sehr allgemein gehalten sind, geradezu so allgemein, dass man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie diese Allianz zusammenarbeiten wird. Können Sie einen Fahrplan nennen, wie es sich konkretisiert, was die Allianz will?
Zunächst vor die Klammer. Wenn Sie mit der Bandbreite Börsenverein des Buchhandels bis hin zu den privaten Veranstaltern, dazwischen die öffentlich-rechtlichen, die Musikwirtschaft, die GEMA und so weiter, die Produzentenallianz sehen, da können Sie es in einem ersten Aufschlag nur mit einer gewissen Abstraktion hinkriegen. Wenn da jeder wieder seine Interessen durchsetzen will, wird es nie ein gemeinsames Papier. Das birgt die Gefahr in sich, dass es für viele etwas zu selbstverständlich ist oder für mich deshalb, es ist entscheidend, zur Kenntnis nehmen, wer das alles gemeinsam unterschrieben hat. Jetzt ist es notwendig, Farbe zu bekennen. Das heißt, wir müssen gemeinsam gegenüber Bundesregierung, gegenüber Europäischer Kommission, gegen der Opposition, mit den Ländern, bei denen wir mehr Freunde haben, sicher als in der Bundesregierung oder in der Europäischen Kommission, deutlich machen, Leute, ihr habt es jetzt nicht mit einem einzelnen Interessenverband zu tun, sondern mit den Inhalten. Deswegen bin ich auch froh, wenn die Verlage künftig dabei sein werden. Das ist das Erste. Das Zweite, unterhalb dieses gemeinsamen Daches wird es zu gewissen Themen Allianzen geben, wo nicht alle mitmachen müssen, aber eben wieder gemeinsame Strategien, zum Beispiel bei den bevorstehenden Medientagen in Nordrhein-Westfalen, das Thema HBTV, wo es eben darum geht, das Verhältnis zwischen Geräteherstellern, zwischen Rechteinhabern mal zu klären, wie funktioniert sowas. Ich glaube auch, dass so eine Konstruktion wie die Enquete-Kommission des Bundestages derzeit, was die digitale Gesellschaft betrifft, die Inhalteanbieter stärker hätte zur Kenntnis genommen, wenn es diese Allianz schon gegeben hätte. Auch dies muss künftig ein Thema sein. Wir müssen in die Parteien reingehen, wo sich Netzpolitik und Medienpolitik so beginnen, auseinander zu dividieren. Das geht nicht. Wir müssen dafür kämpfen, meines Erachtens, dass künftig die Kommunikationspolitik des Bundes und die Medienpolitik der Länder zu einer Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern werden. Dazu bedarf es einer Verfassungsänderung. Also wirklich handfeste Themen. Aber zunächst mal stand die Gründung im Vordergrund mit einer allgemeinen Erklärung, aber mit Unterschriften derer, die sich lächerlich machen würden, wenn das nicht Folgen haben würde.
Wir hören Ihnen gleich nochmal den Präsidenten des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien, Jürgen Dötz, aber zuerst der Service auf Radio 1 nach dieser Musik. Sehr oft hieß es in der letzten Zeit, man müsse sich auch gegen die Googles dieser Welt verbünden, die in die traditionellen Medienmärkte eindringen würden, zum Beispiel auch durch Google TV. Was ist Google TV? Ein neues Konkurrenzangebot auf dem heimischen, mit dem Internet verbundenen Fernseher, bei dem Google vielleicht Werbekunden abzieht? Das war die Frage, die vor allem die Privatfunker seit einem halben Jahr haben. Ich fragte Jürgen Dötz vom Verband Private Rundfunk und Telemedien e.V., ob man inzwischen mehr weiß.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass Google TV im ersten Aufschlag in den Vereinigten Staaten durch den Widerstand der Inhalteanbieter Probleme hat. Ich will nicht sagen gescheitert hat, aber der Start ist erstmal missglückt. Was ein zusätzliches Argument ist, hier auch die Anbieter unter ein Dach zu bekommen. Also bei Google ist es ein Bündel von Themen, sei es als Werbevermarkter, sei es als Suchmaschine für Programminhalte, hier auf mehr Transparenz zu drängen, aber vom Grundsatz her, wir sind kein Anti-Google-Verein. Wir brauchen Google und wir haben Sorge wegen Google. Und das müssen wir auf einen gemeinsamen Nenner bringen, sodass wir mit Google uns einig werden über deren Rolle und unseren Wert.
Wir werden gleich hören, was Philipp Schindler sagt. Er ist Google-Manager für Nord- und Zentraleuropa. Er behauptet, dass vorweg Google TV sei eigentlich nur ein Betriebssystem für den Fernseher, also keine Sorge für den VPT. Aber erstmal Jürgen Dötz, vielen Dank für das Interview. Es traf sich gut, dass das Medienboard Berlin-Brandenburg und Medianet Berlin-Brandenburg in dieser Woche den 29. Mediengipfel abgehalten haben mit eben Philipp Schindler, dem Google-Chef für Nord- und Mitteleuropa, befragt vom Stern.de-Chefredakteur Frank Thomsen. Am Rande dieser Veranstaltung hatte ich Gelegenheit, mit Philipp Schindler selbst zu sprechen und ihn erstmal zu fragen, was denn möglicherweise an der Kommunikation schiefgelaufen sei, dass der VPRT, ein wichtiger Verband in der Medienwelt, nicht Bescheid weiß, was Google TV eigentlich ist.
Also wir haben ja Google TV nur in den USA bisher eingeführt. Bei Google TV wird sehr häufig missverstanden oder wird oft gedacht, dass wir dort ein TV-Anbieter werden wollen, was wir in keinster Form vorhaben, was wir auch nicht planen, sondern was wir eigentlich dort möchten, ist Fernsehgeräte internetfähig zu machen. Wir möchten Fernsehgeräte, ob jetzt die Geräte selber oder über Setup-Boxen, mit einem in einer Art von Betriebssystem ausrüsten. Stellen Sie sich das so ein bisschen vor, wie das, was wir auch im Mobilfunkbereich mit Android gemacht haben, um dort einfach die Möglichkeiten, die das Internet heute bietet, auch auf diesen Bildschirm bringen zu können.
Aber das gibt es ja im Prinzip schon. Man kann ja, es gibt, glaube ich, seit der Funkausstellung von vor 2 Jahren schon sogenannte Hybridfernseher. HBBTV ist auch eine Möglichkeit, das Internet mit den einzelnen Programmen zu verknüpfen. Wo ist genau der Markt für Google? Was ist daran interessant, auf dem Fernseher im Prinzip das Internet neben dem Fernsehprogramm zugänglich zu machen?
Also ich glaube, dass es bisher nur wenigen Anbietern gelungen ist, manche sagen noch gar keinem Anbieter gelungen ist, eine wirklich sinnvolle Zusammenführung des Fernsehgerätes mit den Möglichkeiten des Internets darzustellen. Und ich glaube, dass dort eine Plattform, und wir haben ja normalerweise einen sehr offenen Ansatz, in dem wir Plattformen bauen, auf denen dann auch jeder entsprechend weiterentwickeln kann. Ich glaube, dass eine solche Plattform durchaus das Potenzial bietet, dort noch ein ganz anderes Maß an Innovation und ein ganz anderes Maß an Fortschritt zu sehen, wenn man es richtig angeht. Und das ist das, was wir uns in den USA vorgenommen haben.
Und in Deutschland, da wird ja nicht nur der Browser Chrome drauf sein, sondern da wird es sicherlich auch so kleine Icons geben oder Apps, wo man dann verschiedene Sachen steuern kann. Gibt es da schon eine konkrete Vorstellung?
Also in Deutschland können wir dazu im Moment noch nichts sagen, aber Sie können sich das amerikanische Produkt anschauen und da sind sicherlich einige der Punkte, die Sie angesprochen haben, auch schon entsprechend eingearbeitet. Und wie gesagt, ich glaube, die beste Analogie ist, wenn man sich einmal anschaut, wie und wohin sich eigentlich das Android-Betriebssystem entwickelt, was es für Möglichkeiten eröffnet, was es auch externen Developern für Möglichkeiten eröffnet. Ich glaube, dann versteht man am besten, wo eventuell auch der Zug eines Tages für ein Produkt wie Google TV hingehen könnte.
Erik Schmidt hat ebenfalls dementiert in dem Fall, dass Google interessiert ist an Gesichtserkennungssoftware. Das ist ja eigentlich ganz praktisch, wenn man irgendwie ein Foto hat und man den passenden Namen dazu findet, ist man naja manchmal ein bisschen klüger. Aber er hat es ausdrücklich dementiert. Jetzt liest man über Google, kann man es auch finden natürlich, dass Google doch daran arbeitet. Können Sie sich das vorstellen, dass das wahre Informationen sind?
Also Sie dürfen nicht verkennen, dass es die Technologie zur Gesichtserkennung natürlich gibt und dass wir auch diese Technologie besitzen und dass wir auch an dieser Technologie forschen, ist kein Geheimnis, sondern ist etwas, was wir immer gesagt haben, denn es wird beispielsweise in Bereichen der Bilderkennung für Themen wie YouTube, kann ich urheberrecht geschütztes Material entsprechend schützen. Sie können sich überlegen, sowas im Bereich von Street View zum Gesichterblurren und Ähnliches natürlich entsprechend einzusetzen. In einigen Fotoerkennungsdiensten ist so etwas bereits eingebaut. Also es geht ja nicht um das Thema, dass nicht Gesichtserkennungssoftware existiert und dass auch nicht wir über diese Technologie verfügen. Die Frage, die immer wieder in den Raum geworfen wird, ist die Frage, was eigentlich passiert, wenn man Gesichtserkennungssoftware mit einer Suche entsprechend kombinieren würde. Das ist der entscheidende Punkt. Und da haben wir als Unternehmen bisher die Aussage getroffen, dass wir uns über die Datenschutzimplikationen, die das langfristig hat, noch nicht so im Klaren sind, dass wir ein solches Produkt auf den Markt bringen möchten.
Worüber können wir uns freuen? Was wird demnächst auf den Markt geworfen, sage ich mal, so lax angekündigt wurde? Ein Auto, das selber fährt. Erik Schmidt fand das sehr faszinierend, hat mit Suche ja wenig zu tun, außer dass man natürlich da auch Datenströme möglichst intelligent verarbeiten möchte. Übersetzungen sind heute schon möglich, indem man bei Ihnen einfach in ziemlich vielen Sprachen, bis hin zum Japanischen, was in dieser Zeit ja auch sehr hilfreich ist, Übersetzungen bekommt. Wo geht's hin? Was planen Sie?
Also wir machen ja grundsätzlich keine Aussagen. Ich möchte da nicht zu langweilig in meiner Antwort sein über zukünftige Produktentwicklung. Aber ich habe heute einige der großen Trends angesprochen. Die großen Trends sind sicherlich im Bereich der Tatsache, dass das Internet immer reichhaltiger, immer audiovisueller wird. Also das Thema Video ist natürlich ein ganz großes Thema. Das Thema mobile Nutzung des Internets ist natürlich ein ganz großes Thema. Suche und weitere Verbesserungen der Suche ist ein ganz großes, ganz relevantes inhaltliches Gebiet, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen. Unsere Aktivitäten im Bereich Chrome sind bestens bekannt, weil wenn Sie den Trend zum Cloud Computing nachverfolgen, brauchen Sie natürlich einen entsprechenden schnellen Zugriff und Chrome steht nun mal, ich glaube, wie kein anderer für schnellen Internetzugang. Ich glaube, das gibt Ihnen schon ein ganz gutes Gefühl dafür, in welche Richtung die einzelnen Themen gehen.
Aber Sie planen ein Forschungsinstitut in Berlin oder Potsdam? Können Sie das näher erklären?
Wir sagen wir mal im weiteren Sinne der Berliner Raum hier.
Was soll da geforscht werden?
Wir möchten dort forschen zu dem Thema, welchen Einfluss hat eigentlich interdisziplinär das ganze Thema Internet auf die Gesellschaft. Das ist das Thema, was dort uns interessiert. Wir glauben, dass dort durchaus noch Forschungsbedarf besteht. Und das ist etwas, was wir gerne unterstützen möchten. Natürlich komplett unabhängig. Wir werden das also finanzieren, werden uns da aber natürlich extrem heraushalten oder zurückhalten, weil wir einfach seriöse, unabhängige Forschung zu diesem Thema gerne sehen würden.
Nun sind ja gerade neue Vereinigungen gegründet worden, also die Content Allianz, die Deutsche Content Allianz und auf der anderen Seite die Digitale Gesellschaft. Beim Kongress Republika hat man davon gehört. Sind das möglicherweise auch Partner, mit denen Sie dann interdisziplinär zusammenarbeiten oder bleibt das wirklich autonom?
Also wir führen im Moment Gespräche mit einer Vielzahl von verschiedenen Partnern. Das Interesse ist wahnsinnig groß. Es scheint offensichtlich, dass wir dort etwas gefunden haben, wo auch Forschungsbedarf und Interesse besteht. Und ich kann Ihnen jetzt noch nichts Konkretes sagen, welche Partner dann am Ende final dabei sind. Das wäre etwas verfrüht, aber ich glaube, dass wir es noch in diesem Jahr zum Laufen bekommen.
Im vierten Quartal oder eher?
In diesem Jahr.
Philipp Schindler, Google-Chef für Nord- und Mitteleuropa am Rande des 29. Mediengipfels. Nach visionären Dingen zurück, eine mediale Zeitreise 25 Jahre ins Jahr 1986 gleich mit meinem Kollegen Michael Mayer.
Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. Den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück ereignet hat oder wodurch es verursacht wurde. In den letzten beiden Tagen war an mehreren Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden. An einigen Stellen wurde die übliche Strahlungsmenge um das 5- bis 6-fache übertroffen.
So klang es vor 25 Jahren in der Tagesschau. Noch 2 Tage nach der Havarie, als in Finnland und Schweden bereits die Geigerzähler ausschlugen, ließen die russischen Behörden die Öffentlichkeit im Unklaren. Ja, es habe eine Havarie gegeben, aber genaueres über Hergang, Opferzahl und so weiter wurde 2 Tage danach noch nicht bekannt gegeben. Am 26. April 1986 war es zu einer Kernschmelze gekommen und tagelang wusste die Öffentlichkeit wenig bis nichts über die Vorgänge dort. Die Meldung über das havarierte Kernkraftwerke in Fukushima erinnern an das Unglück in Tschernobyl vor 25 Jahren. Aber wie gingen die Korrespondenten damals aus der DDR und aus der Bundesrepublik mit der Nachrichtenlage um? Michael Mayer ist im Studio und lässt die kritischen Tage im April 86 noch einmal Revue passieren. Wie war das damals mit der Berichterstattung?
Na, man muss sich ja zurückerinnern, also jüngere Hörer wissen das ja gar nicht mehr, vielleicht also 1986, das war die Zeit also vor den Blogs, also vor dem Internet, es gab keinen Satellitenfernsehen für die Korrespondenten in Moskau, also all die Medien, die heute so eine vertiefende Recherche möglich machen würden.
Es gab 5 Fernsehkanäle in Berlin, die dritten Programme,
genau,
ZDF, ARD und die 2 Fernsehprogramme.
Genau, und man muss vor allem auch wissen, dass in Moskau selber, wie die Korrespondenten, auch keinen Zugriff hatten, also weder auf die bundesrepublikanischen noch auf die DDR-Programme. Und fangen wir mal mit den westlichen Korrespondenten an. Also die versuchten damals über inoffizielle Kanäle zu recherchieren, was aber eher schlecht als recht gelang, hat mir Johannes Grotzki erzählt. Der ist heute Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks und war damals Korrespondent in Moskau.
Wir wussten nicht, was wirklich los war. Wir haben tagelang geschwommen und wenn man heute meine alten Berichte hört, würde man sagen, sowas Faktenloses kann man doch gar nicht senden. Das einzige Authentische war ein schlechter Telefonton und ein verzweifelter Grotzki, der immer noch nicht wusste, was los war. Wir haben erst mehr Meldungen ja überhaupt bekommen aus dem Westen über erhöhte Strahlenwerte, die im Westen aufgeschlagen sind, und als wir dann in der Sowjetunion nachforschten, hieß es immer, das sei alles Verunglimpfung.
Die Situation für DDR-Korrespondenten dürfte nicht besser gewesen sein, eher schlechter, weil da immer noch das Politbüro der SED drauf guckte und dann vielleicht mit der Sowjetunion auch noch sich abstimmte, was man sagen darf und nicht. Was hast du recherchiert?
Genau so war es. Also man muss sich ja zurückerinnern, also diese Zeit war ja die kritische Zeit, wo also Gorbatschow war verdächtig. Also man hatte auch so ein bisschen Angst vor dem, was da aus der Sowjetunion kommt. Ich habe mit Wolfgang Mertin gesprochen, ist der damalige Korrespondent des DDR-Fernsehens in Moskau, und der hat mir erzählt, dass er aufgrund seiner guten Kontakte zum russischen Fernsehen wusste, dass am Tag 3 nach der Havarie eine längere Meldung in der Hauptnachrichtensendung Vremya, also des russischen Fernsehens, verlesen werden sollte, und dann ist er da hingefahren und hat diese Meldung abgefangen. Und wie damals üblich, kann man wohl sagen, wurde eine solch wichtige Meldung ganz an den Schluss der Sendung gestellt.
Ich habe dann sofort auch begonnen mit der Verlesung. Ich durfte ja nichts hinzufügen. Ich habe versucht, das Wichtigste zu komprimieren. Es war eine Mitteilung des Ministerrats der UdSSR. Ich war gerade zu Ende, dann begann der Vorspann der aktuellen Kamera und wir hatten dann um 19 Uhr und 31 die Meldung danach auf dem Schirm gehabt. Das war die erste Meldung, die ein ausländischer Korrespondent über das Ereignis aus sowjetischer Quelle hatte. Und das war insofern die eigentliche Sensation, dass das Ding nie vorher begutachtet worden ist oder es hat niemand da hineingepusht.
In der heute Abend vom zentralen sowjetischen Fernsehen verbreiteten Erklärung des Ministerrates der UdSSR über die Havarie in dem Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine sind nach vorläufigen Angaben 2 Menschen ums Leben gekommen und 4 Ortschaften mussten evakuiert werden. Das Kernkraftwerk befindet sich 130 Kilometer nördlich von Kiew. Entsprechend den Untersuchungen der Regierungskommission unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Genossen Scherbina kam es in einem der Gebäude der 4 Energieblöcke zu einer Teilzerstörung der Baukonstruktion des Reaktorgebäudes. Dabei wurde der Reaktor selber beschädigt und es kam zu Ausbrüchen radioaktiver Stoffe.
Ja, so klang das damals in der aktuellen Kamera. Und das ist ja insofern so ein Kuriosum der Mediengeschichte, dass das DDR-Fernsehen wirklich als erstes ausländisches Programm diese Meldung von TASS verbreitete.
Und ich glaube, das ist auch gar nicht so richtig bekannt. Also ich höre es wirklich heute zum ersten Mal.
Na, eine halbe Stunde später lief es natürlich dann irgendwie auch in der Tagesschau. Aber das ist wirklich eine ganz interessante Fußnote. Und man muss nur allerdings sagen, trotz dieser halbherzigen Pressemitteilung, also es war ja dann der 29. April 86, waren die Medien in der DDR und in der Sowjetunion also nun nicht an Aufklärung interessiert, sondern man wollte vor allem eines, nämlich Zeit gewinnen. Das hat mir so Johannes Grotzki erklärt.
Es hat sich ja später auch herausgestellt, dass die zuständigen Ministerien in Kiew massiv gelogen haben, denn man wollte eines erreichen. Man wollte den wichtigsten Feiertag damals in Sowjetunion, nämlich den 1. Mai, noch in Ruhe begehen. Und man hat eben auch am 1. Mai, also doch etliche Tage nach dieser Havarie, nach diesem Kernkraftunfall, in aller Öffentlichkeit ohne Warnung für die Bevölkerung alle Paraden abgehalten.
Daran kann ich mich seltsamerweise auch noch erinnern. Also das war auch in der DDR ziemlich runtergedimmt, das ganze Problem. Weiß nicht, 1800 Kilometer entfernt, da hatte man nicht so auf die Sensibilitätsdrüse gedrückt. Aber wie ging das dann weiter? Also ich kann mich ganz dunkel erinnern, man hat dann so zögerlich dann irgendwie dann doch den Kurs gefahren, Informationen zu veröffentlichen, um die Bevölkerung zu beruhigen, weil die natürlich auch Westen guckte. Und
wobei man dazu sagen muss, das kam aber erst später. Also es gibt einen ganz interessanten O-Ton, der wirklich unglaublich ist im Nachhinein. Also am 30. April, das ist Tag 4 nach der Havarie, da sendete das DDR-Fernsehen ein Interview mit zwei Physikern. Das sind eigentlich zwei hochgeachtete Wissenschaftler ihres Fachs. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, waren sie Sprachrohre der offiziellen Parteipropaganda. Hören wir mal in den Ton rein.
Es gibt weder ein Risiko für die Menschen noch für die Natur. Und ich würde auch diese Meldungen, dass das sozusagen die Menschen gefährdet und dass man sich in Räumen aufhalten soll, sowas taucht ja auch schon auf, würde ich auch alles sehen, in erster Linie unter dem Motto der Panik machen.
Ja, da fragt man sich, ob er das heute noch so sagen würde. Also es gibt auch noch eine ganz interessante andere Geschichte. Also am 14. Mai erst hat sich der russische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow in einer Rede erklärt, also hat über diesen Unfall gesprochen und er erklärte damals, also dass es vor allem für den Westen eine gute Gelegenheit gewesen sei, die Sowjetunion und ihre Partner zu verunglimpfen. Aber später hat dann Gorbatschow auch noch in mehreren Interviews gesagt, dass er auch nicht wirklich über das ganze Ausmaß der Katastrophe informiert wurde. Und wenn wir jetzt nochmal so einen Schwenker machen zu Fukushima, also zu dem Unfall, da gibt es ja schon auch ein paar Parallelen, also dass dann doch zum Teil ein bisschen verschleiert wurde, auch Nichtwissen und dass man eben auch Zeit gewinnen wollte, bis die Dinge klarer liegen.
Michael Mayer mit einem Rückblick in die mediale Situation nach dem Reaktorunfall 1986 vor 25 Jahren in der Ukraine. Damit noch vier Dinge am Ende des Medienmagazins mit auf den Weg gegeben. Zum ersten, bleiben Sie abgestimmt auf Radio 1 am österlichen Wochenende. Zweitens, am 30. April 2012 wird der analoge Fernsehsatellit abgeschaltet. Dazu nächste Woche eine Aktionswoche in Deutschland. Mehr dazu im nächsten Medienmagazin. Drittens, der Podcast dieser Sendung ist bereits online und
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und im Podcast-Bonustrack hören wir nochmal das, was wir am Anfang der Sendung gehört haben, bloß ein bisschen umfangreicher, nämlich einen Rückblick in die Situation des Aprils 2005, wo das ZDF freiwillig verzichtete, wenn auch etwas zögerlich, aber dann doch verzichtete. Die Begründung, warum eine Adelshochzeit nun nicht von ARD und ZDF übertragen werden muss, ist ja eigentlich immer dieselbe. Aber damals war sie so und heute ist sie so. Hören wir, wie sie damals war.
Camilla Parker Bowles.
Bowles, Bowles, Bowles.
War das richtig ausgesprochen?
Ich glaube schon, ja.
Camilla Parker Bowles. Ich habe bis vor kurzem immer, dumm wie ich bin, gesagt Camilla Parker Bowles.
Ja.
Oder die Alte von Charles. Hm. Also im familiären Kreis. Ja. Aber jetzt habe ich vor zwei Tagen natürlich das enorm erfolgreiche Porträt über 5 Millionen Zuschauer unseres Royalty King Royal Beauftragten Rolf Seelmann-Eggebert mir angeschaut und er hat den ganzen Bericht, über den er nochmal auf den allerneuesten Stand gebracht hat, gesagt, Camilla Parker Bowles. Bowles. Ich gehe zum Bowling. Bowl, bowl. To bowl. Bowl me. Wake me up before I bowl, bowl. Bowl, bowl. Camilla Parker Bowles. Das klingt gleich irgendwie viel englischer. Wann ist die Hochzeit?
Am Samstag.
Natürlich sehen Sie das bei uns im Ersten. Das finde ich toll. Sonst? Ja, das ZDF wollte auch übertragen. Dann haben sie den Bericht von Rolf Seelmann Eggebert gesehen mit Camilla Parker Bowles und haben gesagt, Kinder, das können wir nicht. Wir lassen die Finger weg. Sorry, tut uns leid, dass wir es überhaupt gewagt haben. Aus Feierabend, schaut es im Ersten. Wir übertragen, die Trauung dauert, glaube ich, 4 Minuten und wir übertragen 10 Stunden.
Von 12:30 Uhr, ja.
Kronprinz Charles und Camilla Parker Bowles heiraten. Das war die Nachricht am 10. Februar und heute nun ist es schon soweit, denn lange wollten sie nicht mehr warten.
Ja, es waren zum Glück nicht 10 Stunden, aber da ist noch was dazwischen gesprungen. Das werden wir gleich klären. Aber vielleicht noch ganz kurz, dass die britische Adelshochzeit ja gerade das zurückgewonnene freundschaftliche Verhältnis von ARD und ZDF belastet hätte. Beide Sendeanstalten hatten entgegen einer ankündigten Absicht zunächst sich nicht darauf einigen können, dass nur einer der beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Live-Übertragung übernimmt. Deswegen die Frage jetzt an die ZDF-Chefredaktion. Was war denn schiefgelaufen, Nikolaus Brenner?
Naja, also erstmal muss ich natürlich sehr anerkennen, dass sowohl Harald Schmidt als auch Seelmann Eggebert perfekt Englisch sprechen. Sonst hätten die nicht Camilla Bowles, Parker Bowles gesagt, sondern sie hätten natürlich gesagt Camilla Parker Bowles. Das hätte dann einen anderen Sinn und das sollte man an einem solchen Tag natürlich überhaupt nicht ins Gespräch bringen. Also Glückwunsch und Anerkennung für die Kollegen von der ARD.
Aber Sie hätten das jetzt nicht so schön gebracht beim ZDF und deswegen haben Sie verzichtet. Nein, das können Sie mir jetzt nicht erklären.
Doch, also nein, ich habe mir jetzt im ZDF kurz mal die Zusammenfassung angeguckt, die läuft ja noch ein bisschen und muss sagen, dass die Zusammenfassung war prima. Das war herrliche Seifenoper, wenn man da schon 10 Stunden senden muss, dann okay, aber das müssen ja nicht 2 Sender tun, da reicht eine Zusammenfassung. Nicht ein Sender macht es mal, das nächste Mal macht es der nächste, aber doppelte Ausstrahlung und Parallele, das wäre, glaube ich, eher eine Zumutung für die Zuschauer.
Das hört sich so an, als wären Sie immer dieser Meinung gewesen.
Wir waren immer der Meinung, doch. Aber wir hatten nun leider bei der ARD Partner gefunden, die andere Meinung waren. Die dachten eben, das muss man im Doppelpack zeigen und die Zuschauer würden das akzeptieren. Ist sicherlich auch ein bisschen so. Es hat keinem geschadet, das zu senden. Aber öffentlich-rechtliche Sender sollten dann auch wirklich Alternativprogramm zeigen. Das wäre immer das Beste.
Wie viel Gebührengeld spart jetzt das ZDF dadurch?
Das ist vom ökonomischen, vom finanziellen her ist es nun nicht sehr zu kritisieren, weil ich meine 10 Stunden mit dem Aufwand, das ist relativ ökonomisch hergestellt, das muss man schon sagen, nicht? Das ist relativ kostengünstiges Programm, das man da liefert, nicht?
Also es geht nur um die publizistische Vielfalt, die da ein bisschen eingeengt ist?
Ja, darum geht's. Rein um die Vielfalt, nicht? Und da bin ich dafür, dass wir solche Ereignisse, Seifenopern, Hochzeiten von Prinzessinnen und Prinzen, ob sie nun mal Staatspräsidenten oder Könige werden oder nicht, ist völlig egal, dass wir dort dem Zuschauer unterschiedliche Angebote liefern.
Hören wir noch mal ganz kurz rein.
Es ist ja viel vor dieser Hochzeit geredet worden und noch mehr geschrieben, besonders in der Boulevardpresse. Im Grunde ist keine Frage mehr offen, nur noch eine, nämlich welches Kleid trägt Camilla?
Ja, angesichts solcher Fragen, Herr Brenner, das wäre mal eine Überlegung wert, ob man bei solch doch eher informationsarmen Ereignissen, wo eigentlich nur noch die Frage der Farbe des Kleides zu klären ist, den Privaten nicht vielleicht ihre Kernkompetenz am Inszenieren von Belanglosigkeit zugestehen sollte und nicht generell das Feld vielleicht überlassen sollte. Das ellenlange Live-Ablichten mit Erklärungen zu Hofritualen hat doch mit Informationspflicht eigentlich nichts mehr zu tun, oder?
Deswegen habe ich das ja gesagt. Nun, das müssen Sie aber auch sehen, nicht? Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist dazu da, um zu informieren, Kultur zu zeigen, aber auch zu unterhalten. Das wäre ja noch schöner, dass wir all das, über das die Menschen reden, am Stammtisch, im Bus oder sonst wo, den Privaten überlassen. Das hätten die sehr gerne. Nein, darüber müssen wir auch berichten. Aber wir müssen uns dann abstimmen. Das wollen die Zuschauer und das will auch das ZDF.
Ich glaube, dass das ZDF einen enormen Imagegewinn erzielt hat. Aber wie wird es weitergehen? ARD-Sprecher Rudi Küffner hat ja erklärt, beim Markenprodukt Blaues Blut war das Erste nun mal zuerst dran. Und auch jetzt beansprucht die ARD die Übertragung der Beisetzung des Fürstes Renier von Monaco. Das sieht ja schon wieder nicht nach Abstimmung aus, oder?
Ja, also der sagt da vom blauen Blut, der spricht davon, dass der Grund dafür, dass sie das Recht hätte, diese Dinge immer zu zeigen, wäre, dass die Hochzeit von der Queen Elisabeth 1953 in der ARD gezeigt worden sei. Ja klar, da gab es das ZDF noch gar nicht. Und im Übrigen, wenn Sie sich mal die alten Übertragungen ansehen, da ist durch das neue Format des ZDF, da ist Frischblut ins blaue Blut gekommen. Insofern gibt das ist überhaupt kein Argument. Und wenn Herr Struve sagt, dass Renier als Staatsoberhaupt beerdigt wird, nicht? Und deswegen sozusagen als staatspolitischer Akt, nicht? Und als Verpflichtung der ARD diese Geschichte übertragen werden müsste, dann ist es natürlich weit hergeholt, nicht? Der Struve würde wahrscheinlich auch dann noch Tatjana Xell zur Mutter Teresa der ARD erklären, nicht? Und den Hohenzollern wahrscheinlich zum Familienminister der Bundesregierung erklären, um da übertragen zu können. So weit wollen wir nicht gehen.
Aber es ist denkbar, jetzt mal ohne Polemik, dass also Parallelabstrahlungen der größtenteils identischen Kameraaufnahmen, wie gestern zum Beispiel der Papstbeisetzung, irgendwie vermieden werden können in der Zukunft.
Also das ist Papst, es gibt Ereignisse, da kann sich ein Sender nicht verabschieden. Und das.
Warum nicht? Beim Fußball kann man es doch auch. Also da kann man doch auch ein Spiel zeigen und nächsten Tag zeigt es der andere.
Na, also ein Fußballspiel ist nicht mit der Papstbeerdigung zu vergleichen. Gibt gesellschaftliche und politische Ereignisse, von denen sich Sender nicht verabschieden können, weil sie in der Tat zum Auftrag gehören. Und im Übrigen, wenn Sie sich mal die Quoten von gestern angucken, da hatte sowohl ARD als ZDF weit über 20% Marktanteil. Dass die ARD hat auf ihre Art und Weise übertragen und das ZDF auf seine Art und Weise. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber das kann man nur auf wenige Top-Ereignisse begrenzen, die auch eine gesellschaftliche und auch politische Gewichtung haben, eine Relevanz haben. Dort müssen wir beide übertragen, aber nicht bei Seifenopern.
Hofft zumindest Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Danke.
Radio 1. Nur für Erwachsene.